herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Episode 66 geht an den Start und wie immer ohne Sicherheitsnetz für weiche Formulierungen. Hier wird nicht um den heißen Brei getanzt, sondern direkt reingeschaut, wo es im Alltag gelegentlich knirscht, quietscht oder schlicht unerträglich bleibt. Der Vollzeitrentner sortiert das Ganze mit ruhiger Hand, scharfem Blick und dieser angenehmen Portion Ironie, die selbst komplexe Konstrukte wieder entwirrt oder zumindest so lange dreht, bis ihre Logik freiwillig aus dem Versteck kommt. Keine Nebelkerzen, eher gedankliche Frischluftzufuhr mit leichtem Seitenhieb. Und nun führt der Blick direkt in Folge 126 mit dem Titel Republik Reality Check im Frühjahr 2026 zwischen Haltungsjournalismus und digitalem Taschenspielertrick. Deutschland im Frühjahr 2026 wirkt geprägt von einer aufgeheizten Debattenkultur, in der moralische Einordnung oft stärker wiegt als nüchterne Analyse. Im Journalismus mehren sich Vorwürfe einer unausgewogenen Beobachtung politischer Akteure sowie Vertrauensprobleme durch KI-Einsatz und fragwürdiger Bilddarstellung. Auch in Politik und Kultur sorgen faktische Unsicherheiten, Zuspitzungen und polemische Sprache für Reibung statt Differenzierung. Gleichzeitig wird eine politische Klasse beschrieben, die häufig ohne Erfahrung außerhalb des Systems agiert. Von der medial zugespitzten Gegenwart geht es weiter zurück in die Krisenzeit der Pandemie, hinein in Folge 127 und überrumpelt durch die Pandemie oder Solidarität verlangt, Profifußball privilegiert. Die Corona-Pandemie führte zu einem abrupten Einschnitt in Alltag und Gesellschaft, Lockdowns, Kontaktbeschränkungen und der weitgehende Stillstand öffentlicher und kultureller Einrichtungen veränderten das Leben grundlegend, während gewohnte soziale und private Routinen weitgehend wegfielen. Besonders deutlich trat dabei eine als ungerecht empfundene Sonderrolle des Profifußballs hervor, der trotz umfassender Einschränkungen für alle anderen Bereiche weiter betrieblich abgesichert wurde und staatliche Unterstützung sowie privilegierte Bedingungen erhielt. Dies wurde vielfach als Widerspruch zum geforderten Solidaritätsgedanken wahrgenommen. Zurück bleibt ein Jahr, das mehr gebremst als bewegt hat. Mit wenig Planbarkeit, vielen Unterbrechungen und einer Realität, die sich gelegentlich selbst neu sortieren musste. Der Vollzeitrentner klappt den gedanklichen Rucksack wieder zu, schaut einmal kurz zurück und lässt genau das stehen, was nicht mehr verändert werden muss, die Erfahrung. Der Rest darf einfach weiterziehen mit einem stillen Grinsen und dem Gedanken, dass das nächste Kapitel ohnehin schon wartet. Thank you.
Republik Reality Check im Frühjahr 2026, Zwischenhaltungsjournalismus und digitalem Taschenspielertrick.
Deutschland diskutiert sich moralisch gern auf Weltniveau, während die Bodenhaftung gelegentlich verloren geht. Die Stimmung ist gereizt, die Fronten verhärtet und wer noch nüchtern argumentiert, wird fast schon verdächtig. Willkommen im Zeitalter der betreuten Meinung.
Qualitätsjournalismus oder Kritik mit Schlagseite?
Journalismus soll kontrollieren, hinterfragen, Macht prüfen. In der Praxis entsteht jedoch oft der Eindruck, dass vor allem die größte Oppositionspartei unter Dauerbeobachtung steht, während Regierungspolitik vergleichsweise sanft angefasst wird. Das Problem ist nicht, dass Opposition kritisch begleitet wird. Das ist ihr Job. Problematisch wird es, wenn der Eindruck entsteht, die eigentliche Gefahrenquelle für die Republik sitze nicht auf der Regierungsbank, sondern ausschließlich gegenüber. Demokratie lebt von Balance auch im medialen Blick. Wenn der Begriff Qualitätsjournalismus zunehmend mit moralischer Einordnung statt mit analytischer Schärfe verbunden wird, schrumpft Vertrauen. Und Vertrauen ist das Kapital jeder Redaktion.
Wenn Bilder mehr erzählen als passiert ist.
Besonders heikel wird es, wenn Berichterstattung kreativ wird. Das ZDF experimentiert mit KI-Inhalten, die nicht immer sofort als solche erkennbar sind. Und die ARD in einem Beitrag über einen CDU-Parteitag kurzerhand Angela Merkel ins Bild, obwohl sie dort gar nicht mehr anwesend war, mag man als redaktionellen Fehler deklarieren. Doch wer Bilder manipuliert, rührt am Fundament journalistischer Glaubwürdigkeit. Objektivität ist ohnehin ein Ideal. Wenn aber selbst die visuelle Ebene nicht mehr verlässlich wirkt, wird aus Skepsis schnell Zynismus. Ausgerechnet jene Institutionen, die lautstark vor Fake News warnen, geraten in Erklärungsnot. Das ist keine Kleinigkeit, das ist ein riesengroßes Vertrauensproblem.
Außenpolitik im Rat. Spielmodus.
Dann die Episode mit Grönland. Eine deutsche Ex-Außenministerin und jetzige vermeintliche Diplomatin, die das Gebiet zur EU zählt, obwohl die autonome Region seit 1985 nicht mehr Mitglied ist. Geografie ist kein Nebenfach, wenn man internationale Politik verantwortet. Natürlich kann sich jeder versprechen, aber wer diplomatische Verantwortung trägt, sollte grundlegende Fakten sicher beherrschen. Außenpolitik ist kein Improvisationskurs, sondern Vertrags- und Bündnisarbeit. Wenn hier Unsicherheit aufblitzt, wird das nicht progressiv, sondern schlicht bildungsfern.
Moralpredigt aus London.
Auch der Kulturbetrieb liefert Stoff. Herbert Grönemeyer bezeichnet Teile der Bevölkerung als rechte Ratten. Eine sprachliche Entgleisung, die ausgerechnet von jemandem kommt, der seit Jahren in London lebt. Wer Andersdenkende pauschal entmenschlicht, betreibt genau jene Polarisierung, die er angeblich kritisiert. Demokratie braucht Streit, keine Beschimpfung. Und moralische Überhöhung aus sicherer Distanz wird weniger mutig als bequem.
Politische Monokultur.
Ein weiterer Befund: viele Mandatsträger haben ihre gesamte Laufbahn im politischen System verbracht. Studium, wenn überhaupt, oder abgebrochen. Parteijugend, Referentenposten, Mandat. Keine Erwerbsbiografien außerhalb des Politikbetriebs. Das ist nicht per se illegitim. Doch wenn diejenigen, die über Wirtschaft, Energie, Arbeitsmarkt oder Bürokratie entscheiden, nie selbst unternehmerisches Risiko getragen haben, entsteht eine Schieflage. Herauskommt dann etwas wie das sozialistische Bürokratie-Monster-Tariftreuegesetz.
Wenn Satire vor Gericht landet.
Besonders unerquicklich wird es, wenn Politiker gegen satirische Darstellungen juristisch vorgehen, etwa gegen Einordnungen, die sie als Pinocchio bezeichnen. Satire lebt von Überzeichnung. Wer Macht ausübt, muss Spott aushalten können. Die Schwelle zwischen scharfer Kritik und strafwürdiger Diffamierung darf nicht beliebig abgesenkt werden. Sonst wird aus demokratischer Reibung ein Fall für die Staatsanwaltschaft.
Haltung statt Argument?
Was all diese Episoden verbindet, ist ein Muster: Moral ersetzt Debatte, Empörung ersetzt Analyse. Wer nicht ins gewünschte Weltbild passt, wird schnell etikettiert. Diskussionen wirken zunehmend wie Gesinnungsprüfungen. Dabei bräuchte das Land gerade jetzt das Gegenteil: robuste, sachliche Auseinandersetzungen. Medien, die jede Macht kritisch prüfen. Politiker, die Kritik als korrektiv begreifen. Künstler, die differenzieren statt diffamieren.
Ein nüchterner Schluss.
Deutschland ist keine Diktatur. Es gibt freie Wahlen, unabhängige Gerichte und lebendige Debatten. Aber Vertrauen ist kein Naturgesetz. Es entsteht durch Transparenz, Fehlerkultur und Gleichbehandlung. Wenn Medien mit KI spielen, müssen sie maximale Offenheit walten lassen. Wenn Politiker patzen, sollten sie es einräumen. Wenn Künstler übertreiben, sollten sie Widerspruch aushalten. Und wenn Bürger satirisch zuspitzen, sollte das nicht reflexartig kriminalisiert werden. Demokratie ist kein Schonraum, sie lebt vom Streit. Doch sie leidet, wenn Einseitigkeit, Dünnhäutigkeit und moralische Selbstgewissheit überhand nehmen.
überrumpelt durch die Pandemie, oder Solidarität verlangt, Profifußball privilegiert.
Als dieses neue Jahrzehnt begann, waren wir zumindest im Privaten noch voller Zuversicht. Man plante, dachte voraus, machte sich Gedanken über Reisen, Begegnungen, gemeinsame Abende. Nur bei einem Thema hatte ich meine Hoffnung schon lange begraben, dem Fußball von Hannover 96. Aber das war Routine, damit konnte ich leben. Was dann kam, konnte niemand wirklich einordnen. Corona, ein Wort, das sich in kürzester Zeit in jedes Gespräch, jede Nachrichtensendung und schließlich in jeden Alltag fraß. Mit der Pandemie begann der teilweise Stillstand des gesellschaftlichen Lebens, und gerade die ersten Monate waren geprägt von einem planlosen Durcheinander aus Verordnungen, Appellen und improvisierten Lösungen. Für mein persönliches Umfeld war diese Zeit eine enorme Belastungsprobe. Mirko und Sandra arbeiteten plötzlich im Homeoffice, die Kinder saßen im Homeschooling und Lotti hatte gerade erst eingeschult, ihre ersten schulischen Schritte zu machen, allerdings nicht im Klassenverband, sondern isoliert zu Hause. Ein denkbar schlechter Start. Wir alle im Lockdown, auf engstem Raum, mit dem diffusen Gefühl, dass das alles noch lange nicht vorbei sein würde. Von einem Tag auf den anderen hatte Covid-19 das Kommando übernommen. Gewohnheiten, die über Jahre selbstverständlich gewesen waren, fielen einfach weg. Keine Markthallen mehr, kein Oscars, kein Boyhahnhaus. Gerade letzteres traf mich besonders. Dieses Haus aus dem Jahr 1576, errichtet auf Mauern aus dem 14. Jahrhundert, ist mehr als nur ein Restaurant. Es ist gelebte Geschichte der Stadt Hannover. Seit der Eröffnung 1987 war ich dort regelmäßig, der heutige Geschäftsführer hatte damals sogar bei mir in meinem Restaurant- und Hotelprojekt in Beinhorn ausgeholfen. Wieder so ein Moment, in dem sich Kreise aus der Vergangenheit schließen. Und plötzlich, alles dicht. Keine Treffen mehr mit Hannes und Henning, keine Restaurantbesuche, keine spontanen Abende. Das Frühjahr 2020 war geprägt von Schließungen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotels, Theater, Kinos, Kultureinrichtungen. Konzerte und Veranstaltungen verschwanden komplett aus dem Kalender. Offen blieben nur die Lebensmittelgeschäfte mit Maske, Abstand, strengen Regeln. Maskenpflicht auch im ÖPNV, in Zügen des Nah- und Fernverkehrs. Reisen, gestrichen. Keine München-Touren, keine Berlin-Trips, keine Auslandsreisen, keine Kreuzfahrten. Gina und ich wollten eigentlich noch einmal nach Dubai und Singapur, diese besonderen Orte noch einmal bewusst erleben. Anfang Juni wollte ich zu Peter in die USA. Alles gecancelt. Einreisestopp für EU-Bürger, Quarantäneverfügungen überall. Auch Peter konnte nicht nach Deutschland kommen. Als Ruheständler hatten wir es objektiv betrachtet noch vergleichsweise leicht, uns zu arrangieren. Kein Existenzdruck, kein Jobverlust. Trotzdem ging es nun erst einmal um etwas anderes. Solidarität. Gemeinsam durch eine Krise, von der niemand wusste, wie lange sie dauern würde und was sie noch mit sich bringen sollte. Doch genau dieser Solidaritätsgedanke bekam schnell Risse. Vor allem dort, wo wirtschaftliche Interessen berührt wurden. Kleine Gewerbetreibende mussten schließen per Verordnung. Kulturbetriebe ebenso. Der Breitensport auch. Und dann kam die große Ausnahme, der Profifußball. Nicht der Sport an sich, sondern der berufsmäßig betriebene, milliardenschwere Fußball. Da schwoll mir der Kamm. Plötzlich ging es um angeblich existenzbedrohende Verluste der Clubs durch die Spielpause im Frühjahr 2020. Und wie auf Kommando traten sie auf den Plan, die Finanzexperten der Vereine. Dieselben Experten, die viele Clubs zuvor jahrelang in wirtschaftliche Schieflagen manövriert hatten. Nun wurde nach staatlicher Unterstützung gerufen, also nach Solidarität der Allgemeinheit. Zur Ehrenrettung von Hannover 96 muss ich sagen, von dort kam dieser Ruf nicht. Aber insgesamt zeigten sich einmal mehr die drei Grundprobleme des deutschen Profifußballs: Arroganz, Überheblichkeit, Egoismus. Man lehnt mehrheitliche Investoren ab, predigt Fußballromantik und streckt gleichzeitig die Hand zum Steuerzahler aus. In Wahrheit ging es nie um den Sport. Es ging um Bestandsschutz für Spielergehälter, Managementvergütungen und Beraterhonorare. Temporäre Gehaltsverzichte wurden zwar kommuniziert, aber nie transparent belegt. Und selbst wenn, eine echte Strategieänderung war nirgends erkennbar. Martin Kind brachte es damals auf den Punkt, als er sagte, dass viele Bundesliga-Vereine über Jahre von der Hand in den Mund gelebt hätten. Er sprach von Liquiditätsflüssen, von Gewinnen statt durch Lauferhitzern, sogar von einer Salary Cap, eine Idee, die wir ihn bereits in unseren Positionspapieren näher gebracht hatten. Bemerkenswert und zugleich opportunistisch, weil er diese Prinzipien im eigenen Unternehmen ebenfalls nicht konsequent umgesetzt hatte. Für mich war klar, ein weiter so konnte es nicht geben. Also setzte ich mich hin und verfasste ein weiteres Positionspapier zum Profifußball nach der Krise. Präambel, Ausgangslage, Lösungsansätze, Performance Contracts, Entry Draft, Salary Cap, Diversifikation. Ich schickte das Papier. Papier an ausgewählte Clubs der ersten drei Ligen. Eine einzige Rückmeldung kam vom FC Augsburg. Dort erklärte man mir offen, dass man aufgrund soliden Wirtschaftens auf Kurzarbeit und Staatshilfen verzichtet habe. Eine seltene, ehrliche Geste. Der Beweis, dass Bundesliga auch ohne Selbstherrlichkeit funktionieren kann. Aber eben die Ausnahme. Währenddessen wurden die sozialen Kontakte immer weiter eingeschränkt. Bund-Länder-Beschlüsse folgten Schlag auf Schlag. Nur eine Institution reklamierte vehement Sonderrechte für sich, die DFL. Hygiene- und Testkonzepte wurden präsentiert, die faktisch einen Sonderstatus für eine hochdotierte Elite zementierten. Die moralische Schieflage war offensichtlich. Ein Bundesligaspieler verdient im Schnitt so viel, dass ein Zeugwart oder Buchhalter rund 45 Jahre arbeiten müsste, um auf dieses Jahresgehalt zu kommen. Und genau dieser Gruppe wurden Sonderrechte eingeräumt, während Kinder, Familien und Ältere massive Einschränkungen hinnehmen mussten. Als im Mai 2020 weitere Kontaktbeschränkungen für die Allgemeinheit beschlossen wurden, aber der Profifußball Sonderrollen erhielt, war mein Verständnis endgültig aufgebraucht. Ich schrieb E-Mails an das Bundeskanzleramt, Ministerien, Staatskanzleien und Medien. Immer wieder mit demselben Kernpunkt: Gewinne privatisieren, Verluste solidarisieren. Antworten kamen, wenn überhaupt, in Form von Allgemeinplätzen. Niemand wollte sich klar positionieren. Dabei ging es mir nie darum, dem Profifußball sein Geschäft zu verbieten. Es ging um Gleichbehandlung, um Verhältnismäßigkeit, um demokratische Abwägung. Stattdessen wurden Grundrechte verkauft, die der Kinder auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit und die der Eltern auf körperliche Unversehrtheit. Ein Ministerpräsident soll sinngemäß gesagt haben, der Profifußball dürfe weiterspielen, weil es so etwas wie Business sei. Ehrlicher kann man Prioritäten kaum formulieren. Über den Sommer entspannte sich die Lage etwas, nur um im Herbst mit neuer Wucht zurückzukehren. Wieder Lockdowns, wieder Kontaktverbote. Trotz Testmangels beanspruchte der Profifußball exklusive Kapazitäten. Fanorganisationen wie Soto Cultura sprachen offen von einer Lex Bundesliga und erklärten den Profifußball für gesellschaftlich krank. Im selben Jahr trat Walter als Präsident des NSV zurück, ein weiterer Beleg dafür, wie unerquicklich Vereins- und Verbandspolitik sein kann. Opportunismus, Machtspielchen, finanzielle Grabenkämpfe. Gründe genug, warum ich mich nie in Vereinsämter gedrängt fühlte. Am Ende bleibt die nüchterne Bilanz: 2020 war kein gutes Jahr. Die Unbeschwertheit war weg, die Leichtigkeit des Lebens ebenfalls. Ein ereignisarmes Jahr, wenn man von Corona absieht, und genau das sagt alles. Es war ein Jahr ohne Stellenwert in meinem Lebenskalender. Eines, über das man später nur noch sagt: Wir haben überlebt. Und manchmal schien selbst das schon ambitioniert genug. Immerhin, der Sommer brachte Licht. Stunden im Atrium, auf der Terrasse. Sonne als stiller Trost. Mehr war nicht drin. Aber manchmal reicht selbst das, um nicht völlig zu verbittern.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.